HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Professor Christoph Meckler, Architekt, Stadtplaner, Stadtbaukünstler und mit Heinz Sommer am Mikrofon. Sir Andras Schiff war das mit dem Präludium in C-Moll aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, unverkennbar. Christoph Meckler, warum gerade dieses Stück zum Auftakt? Weil es so konstruktivistisch klingt? Ist das das, was einen Architekten reizt daran?
Ja, mich reizt an diesem Stück, dass das gleiche Thema mit leichten Nuancen immer wieder verändert wird. Das heißt, wir haben eine stetige Wiederholung eines Themas und das ist genau das, was Stadt auch ist. Sie haben eine Stetigkeit in dem, was wir dort haben. Häuser, 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 Häuser. Und die Häuser sind leicht nuanciert, haben leichte Veränderungen und bilden damit eine Gemeinschaft, in der sich's wunderbar leben lässt. Und das drückt für mich Bach überhaupt aus. Er ist ja jemand, der mit seiner Vielstimmigkeit und dieser leichten Veränderung einfach zeigt, wie das normale Leben ist, wie das normale Leben, das soziale Zusammenleben in der Stadt sich darstellt.
In dem, was Sie eben gesagt haben, fiel jetzt in Zusammenhang mit Musik sehr oft der Begriff Stadt. Sie sind Architekt, Sie haben bekannte und berühmte Bauwerke gebaut, Portikus hier in Frankfurt nur mal als Beispiel zu nennen. Aber der Begriff Stadt beinhaltet ja doch sehr viel mehr als das einzelne Bauwerk. Ist die Stadt das, was Sie reizt, oder das einzelne Bauwerk?
Beides. Die Stadt ist das, an dem sich das Bauwerk zu orientieren hat. Und das ist eine Haltung, die eigentlich durch meine ganze Arbeit läuft. Und zwar beim Einfamilienhaus wie beim Hochhaus. Die Gebäude müssen sich einfügen, sie müssen die Stadt ergänzen. Sie dürfen die Stadt nicht konterkarieren, sie dürfen sich nicht gegen die Stadt stellen, sondern sie müssen die Stadt verbessern. Sie müssen den städtischen Raum, den öffentlichen Raum unserer Straßen und Plätze ergänzen, verbessern. Und das ist mein Anliegen an Architektur, dass diese Häuser dann selbst noch etwas Besonderes haben, weil sie sich eben mit dieser Stadt auseinandersetzen müssen und weil sie selbstverständlich bestimmten Funktionen, nämlich den Funktionen des Lebens und Arbeitens, unser grundlegender gesellschaftlicher Auftrag, den wir haben als Architekten, dass sie dem entsprechen müssen, ist selbstverständlich.
Bleiben wir ein bisschen an diesem Verhältnis zwischen dem Einzelbau und der Stadt. Wenn wir von bestimmten architektonischen Ikonen sprechen, denken wir eigentlich doch zuerst an Einzelbauten. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Elbphilharmonie ist eine architektonische Ikone, die der Stadt Hamburg zu einer weltweiten neuen Aufmerksamkeit verholfen hat. Ist das das, was Sie meinen, dass solche Bauten notwendig sind im Kontext einer Stadt? Oder könnte es nicht auch so sein, dass solche Bauten erst besonders deutlich machen, was vielleicht drumherum nicht so gut funktioniert hat?
Also die Ikone ist dort richtig und auch in unserer Gesellschaft heute wichtig, wo sie ein öffentliches Gebäude darstellt. Und genau das ist die Elbphilharmonie.
Also ein Museum oder ein Konzerthaus, oder heißt das generell einfach nur öffentlich zugänglich?
Nein, ein Gebäude, was für die Öffentlichkeit, für jedermann, jedem, der in der Stadt lebt, zugänglich ist und für diesen jedermann auch betrieben wird. Und genau das ist bei der Elbphilharmonie. Es ist ein wunderbares Gebäude, nimmt mit dem Klinkersockel architektonisch genau das auf, was dort im Hafen mit den Speichergebäuden vorhanden ist.
Damit, das war ja der alte Kai-Speicher, der berühmte große alte Kai-Speicher.
Ja. Und damit wird dieses Gebäude auch verortet, wie wir sagen, ein furchtbares Wort. Es würde nie so in München stehen können, weil München hat nur Putzbauten. Hamburg hat eben vor allem Klinkerbauten, Ziegelbauten. Und der Sockel dieses Gebäude nimmt diesen Ziegel auf, setzt sich auf dieses alte Speichergebäude drauf und wird damit zum Teil der Stadt Hamburg. Eine wunderbare Situation, ein öffentliches Gebäude. Und nun können wir lange darüber philosophieren, ob uns das Gebäude gefällt oder nicht gefällt. Darauf kommt es aber gar nicht an, sondern es kommt einfach darauf an, dass es stadtverträglich ist oder sogar stärker gesagt, dass es diese Stadt an dieser Stelle zu einer besonderen Stelle macht.
Sie haben in diesem Kontext darauf verwiesen, dass es wichtig ist, dass eine solche architektonische Ikone in das Stadtbild hineinpasst, sich von diesem Stadtbild mit den Klinkern determinieren lässt, aber dass es auch öffentlich zugänglich ist. Ist das ein Plädoyer nur oder ist das auch schon fast eine Forderung? Das wird ja bei Privatbauten gar nicht möglich sein, das öffentlich zu machen.
Das ist eine Forderung. Wir erleben ja heute, dass Bauherren oder auch Architekten der Meinung sind, sie müssen eine Ikone schaffen, egal wo sie bauen und was sie bauen. Es muss nur in irgendeiner Weise besonders sein. Und das halte ich für falsch. Ich denke schon, dass alle Jahrhunderte der europäischen Stadt gezeigt haben, dass eben das Rathaus, dass die Kirche, dass diese Gebäude die besonderen Gebäude der europäischen Stadt waren. Und später kamen dann eben im 19. Jahrhundert waren es dann die Rathaustürme, die großen, die Darstellung Repräsentation des bürgerlichen Lebens. Und heute haben wir eben die Türme der Finanzen. Das ist sicherlich auch richtig, aber diese Türme dürfen nicht zu Ikonen werden, oder wenn sie zu Ikonen werden, dann müssen sie sich wenigstens in ihrem Fuß, in ihrem Sockel, in den städtischen Raum einfügen.
Bleiben wir mal bei den Türmen und bei den damit verbundenen Ikonen. Sie sagten die Türme der Finanzen, aber wir haben in der europäischen Stadtgeschichte den Turm auch als Ausdruck städtischer Macht. Ich denke an Italien, ich denke an die Renaissance, ich denke an die berühmten Türme beispielsweise in San Gimignano. Das waren doch auch keine öffentlichen Türme.
Sie haben völlig recht. Man muss es noch etwas differenzierter sehen. Die Türme in San Gimignano beispielsweise waren aber alle sehr ähnlich. Sie waren alle aus Stein gebaut, sind nicht derart extravagant wie das, was wir heute mit unseren technischen Möglichkeiten in die Stadt stellen. Also ich würde auch sagen, der Solitär ist nach wie vor ein wichtiges Element der europäischen Stadt, aber er muss sich in irgendeiner Weise einführen. Wenn wir beim Turm sind, kann ich mir den Solitär in einer Extravaganz eher vorstellen, als wenn wir vom normalen städtischen, und das ist ja das, was die Stadt ausmacht, vom normalen städtischen Haus ausgehen. Also dem Haus in der Straße, dem Haus am Platz. Und da ist es eben wichtig, dass diese Häuser den Platz formen. Früher hatten Häuser beispielsweise runde Fassaden. Sie waren vieleckig, weil sie sich eben in den städtischen Raum einfügen mussten. Der städtische Raum wurde entworfen. Etwas, was heute fast völlig verloren gegangen ist. Wir stellen heute einzelne Bauklötze und die oft dann auch noch extravagant irgendwo in den Raum hinein, ohne dass diese Klötzchen in irgendeiner Weise einen öffentlichen städtischen Platzraum oder Straßenraum formen. Und um einen solchen Platzraum zu formen, ist es notwendig, dass diese Klötzchen, die dehnen sich, die strecken sich, die drehen sich, die sind vieleckig, die sind eben nicht einfach nur rechteckig und stehen irgendwo am Straßenrand.
Aber sind das nicht auch historische Entwicklungen gewesen? Also war nicht früher ein Stadtbild, so wie Sie es beschrieben haben, auch dadurch determiniert, dass es darum eine Stadtmauer gab, dass es gewisse Grenzen gab, in die man sich einpassen musste. Wir erinnern uns alle, wenn wir mal so mittelalterliche Städte besucht haben, an die Enge der Gassen, die ja auch geschuldet war der Tatsache, dass man gar nicht so viel Platz hatte in einer solchen Stadt. Heute reden wir über die Verschwendung von urbanen Raum nicht, sondern von dem Umweltraum, also von Grünflächen und Ähnliches und begrenzen uns auch dadurch. Sind das nicht Determinanten, die man einfach nicht ignorieren kann?
Ja, natürlich. Die mittelalterliche Stadt war eingemauert und deswegen war sie sehr eng. Es wurde eigentlich jeder Quadratzentimeter genutzt. Dadurch gab es viele enge Höfe und Gassen. Das ist dann im 19. Jahrhundert verloren gegangen. Was nicht verloren gegangen ist, also verloren gegangen, weil die Mauer nicht mehr da war. Die Mauern wurden eingerissen. Und was aber dann im 19. Jahrhundert erhalten geblieben ist, ist die Selbstverständlichkeit, öffentliche städtische Räume zu bauen, Platzräume zu bauen, zu formen. Denken Sie in Frankfurt an den Kaiserplatz. Das war mal ursprünglich ein wunderschöner, kreisrunder Platz, der einen wunderbaren Brunnen in der Mitte aufgestellt hatte. Der ist heute völlig verhunzt. Sowas hätte man im 19. Jahrhundert nie gemacht, obwohl wir auch dort schon Verkehr hatten, war der Raum, der städtische Raum, stand immer am Anfang. Und um diesen städtischen Raum, um einen Raum rund beispielsweise zu bauen, müssen die Häuser, die drumherum stehen, eine runde Fassade haben. Das baut heute kein Mensch mehr, weil kein Mensch überhaupt auf die Idee kommt, dass er mit seinem Gebäude einen öffentlichen Raum zu gestalten hat. Und genau das ist aber das, was wir in der europäischen Stadt, egal ob in der mittelalterlichen Stadt oder in der Stadt des 19. Jahrhunderts oder in der Stadt der Renaissance oder des Barocks, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten. Und da müssen wir, glaube ich, zurückfinden. Und die Dichte und die Enge spielen dabei eine wesentliche Rolle. Das heißt nicht, dass wir in dunklen Hinterhöfen wohnen müssen, aber es heißt, dass wir unsere zersiedelten Landschaften eigentlich für die Landschaft zurückgewinnen müssen und dichter bauen müssen. Wir müssen dichte Stadtquartiere bauen, in denen viele Menschen leben, in großzügigen Wohnhöfen, in Gewerbehöfen, in einer Situation, die es mir ermöglicht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad um die Ecke in das nächste Lokal zu gehen, ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, also eine Erreichbarkeit zu haben, die ich nur habe, dadurch, dass ich sehr eng baue, dass ich dicht baue. Und es gibt im Grunde genommen drei wesentliche Faktoren für das Funktionieren von Stadtquartieren, für das Funktionieren von Stadt. Das eine ist die Dichte, das zweite ist die soziale Mischung und die funktionale Mischung. Das heißt, wir dürfen nicht Wohngebiete entwickeln auf der grünen Wiese, wo ich nicht arbeite, wo ich nicht einkaufen kann, sondern wir müssen diese Funktionen wieder mischen, um zu einer lebendigen Stadt zu kommen.
Darüber werden wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen, weil das bedeutet ja, dass wir schon sehr früh zu Beginn einer Planung über ganz andere Parameter nachdenken müssen. Zunächst aber bleiben wir im 19. Jahrhundert und zwar mit dem Beginn der Kreisleriana von Robert Schumann. Robert Schumann, das erste Stück aus der Kreisleriana, gespielt von Martha Argerich, HR2, der Doppelkopf heute mit Christoph Meckler, Architekt, Stadtplaner, Stadtbaukünstler und mit Heinz Sommer am Mikrofon. Ich habe gerade mal auf Ihre Musikliste geguckt, Herr Meckler. Ausschließlich Klaviermusik, warum?
weil es so eingänglich ist, weil die Stimmen so klar sind, die nebeneinander gespielt werden mit 10 Fingern. Dieses Stück von Robert Schumann ist ja geradezu avantgardistisch. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass es irgendwann in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist und wenn man sich dann weiter überlegt, dass irgendwann um 1810 in Weimar beschlossen wurde, dass man nach 10 Uhr nachts nicht mehr die Nachttöpfe aus dem Fenster leeren darf, dann versteht man, was für eine Revolution dieses Stück eigentlich ist. Und diese Revolution, die erwarte ich mir heute auch in unserer Zeit, und zwar im Sinne einer Fortführung von Städtebau.
Sie haben vorhin in unserem ersten Gesprächsabschnitt 3 Begriffe genannt, die Sie für moderne Stadtplanung für unverzichtbar halten. Dichte war der eine Begriff, ein Plädoyer für eine dichtere städtische Bebauung. Soziales Zusammenleben war der zweite Begriff. Ein, so habe ich es verstanden, ein Plädoyer dafür, nicht mehr Quartiere nach dem Muster zu entwerfen, hier haben wir ein Wohnquartier, in dem es vielleicht noch einen Kindergarten, möglicherweise noch eine Schule gibt und dann ist aber auch schon Schluss, sondern für Ihr Plädoyer geht auf gemischte Quartiere mit Kleinbetrieben, mit Handwerksbetrieben, mit Praxen, Arztpraxen und was weiß ich was. Und das dritte war die Funktionalität solcher Stadtviertel. Ist das überhaupt realisierbar? Kann man das heute noch?
Ja, weil wir es heute leben. Wir leben es in unseren alten Städten. Wenn Sie nach Berlin gehen, Sie finden im Hinterhof nicht unbedingt jetzt den, vielleicht finden Sie auch den Schreiner und den Schlosser, aber Sie finden einfach unsere neuen Handwerksbetriebe, also beispielsweise Medienbetriebe, beispielsweise Modebetriebe, Grafikbetriebe, was immer wir heute produzieren. Berlin lebt ja von diesem Kleingewerbe. Mhm. Es gibt keine Großindustrie mehr. Siemens ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, was da noch alles war vor dem Krieg. Das ist alles weg, seitdem die Subventionierungen weg sind und die Mauer gefallen ist. Aber es gibt nach wie vor Gewerbehöfe in Berlin. Es gibt Wohnhöfe in Berlin. Und genau das finden Sie auch in München, in Hamburg, in Frankfurt, überall in der europäischen Stadt, auch in natürlich in Italien und in England und wo auch immer in ganz unterschiedlicher Form. Und das sind bestimmte städtische Typologien. Also es sind städtische Typologien, in denen ganz bestimmte Haustypologien ganz bestimmte Architekturen dafür sorgen, dass ich eine funktionale Mischung und eine Sozialmischung in die Stadt hineinkriege. Um es ganz einfach zu sagen, Sie hatten früher und haben es noch heute, das ist ja das Schöne, dass wir Beispiele haben, Sie haben vorne an der Straße die Belle Etage, Sie haben dort die großen Wohnungen, in denen die Miete etwas teurer ist und dann gehen Sie unten durch ein Hoftor und sind in einem Hof, in dem entweder kleinere Wohnungen sind, dann ist es ein Wohnhof, der kann sehr schön sein, der kann grün sein, da können Menschen drin leben, da können Kinder drin spielen. Wir brauchen dann keinen öffentlichen Spielplatz mehr, sondern die Kinder können sozusagen am Ort ihrer Wohnung direkt spielen. Das wird heute alles gelebt in diesen Wohnhöfen und sie können natürlich auch Gewerbehöfe dort hineinbringen, die dann in diesen Seitenflügeln dieser Häuser untergebracht sind. Wir bauen aber sowas heute nicht mehr. Wir bauen keine Höfe mehr, weil wir das vor ungefähr 100 Jahren haben wir das prinzipiell aufgegeben. Wir haben die Stadt entmischt. Wir haben die Mischung aufgegeben. Wir haben hier arbeiten, dort wohnen geplant und das tun wir noch heute. Ja, es gibt jetzt zum ersten Mal seit einem halben Jahr eine Gesetzesänderung, die nennt sich das urbane Gebiet oder so ähnlich heißt das. Eine besondere Gesetzgebung im Städtebau und diese Gesetzgebung zielt darauf hin, das, was die Menschen am liebsten mögen, nämlich unsere Städte des 19. Jahrhunderts, in irgendeiner Weise in unsere Zeit zu übertragen.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, wenn man sich das an einem ganz einfachen Beispiel klar machen will, muss man nur dahin schauen, wo die Immobilienpreise eigentlich am höchsten sind. Und das sind die alten, vom Krieg verschont gebliebenen Viertel aus dem 19. Jahrhundert. Das ist in Frankfurt so, das ist in Berlin so, das ist in München so. Ich glaube, das ist in allen großen deutschen Städten so. Aber ist das nicht ein, ich sage mal, etwas provokant jetzt, ein gewisser nostalgischer Aspekt? Ist das nicht eine Rückwärtsgewandtheit, die unserem modernen Verständnis eigentlich nicht mehr entspricht? Es hat auch im vergangenen 20. Jahrhundert den Entwurf großer Städte gegeben auf dem Reißbrett. Wir hören gerade davon, dass im arabischen Raum ein großes neues Stadtprojekt, ich weiß nicht für wie viel 100.000 Menschen, geplant wird. Das wird sicherlich anders aussehen als die Städte des 19. Jahrhunderts.
Ja, das liegt aber daran, dass unsere Planer solche Städte eben anders planen. Aber bevor ich darauf eingehe, das hat mit Nostalgie vielleicht was zu tun, aber nur deshalb, weil sich's da so gut leben lässt und nicht, weil dort Stuckaturen sind. Also es hat nichts mit architektonischem Stil zu tun, sondern es hat etwas mit Typologie zu tun. Also wie sind die Häuser der Stadt organisiert, so wie ich es gerade vorher erläutert habe. Und ich glaube, oder das, was Sie mich eben gefragt haben, ist das nostalgisch? Das ist genau das Argument der Ewiggestrigen, die behaupten, dass das doch alles vorüber wäre und dass wir das doch nicht brauchen. Nein, stimmt ja gar nicht. Die Immobilienbranche zeigt das Gegenteil. Die Immobilien, wenn Sie ein Haus von 1890 haben, dann ist es mehr wert als eins von 1990. Wie verrückt ist das denn? Das ist doch völlig absurd. Stellen Sie sich das mal übertragen in die Autoindustrie vor. Nehmen Sie einen
eine
ersten,
Pferdekutsche wäre dann wertvoller als ein Mercedes-Benz.
Ja, also ein Mercedes von 1890, mehr Kutsche als Auto. Wenn ich mit dem heute von hier nach Hamburg fahren würde, ich wäre Tage unterwegs und es wäre kalt und es wäre grausam, überhaupt sich sowas anzutun. Die Häuser aus der gleichen Zeit, die Stadtviertel aus der gleichen Zeit sind die beliebtesten unserer Gesellschaft. Das heißt, dass wir schlafen in der Immobilienbranche und dass die Autoindustrie uns weit voraus ist.
Aber entsprechen diese alten Stadtviertel, von denen wir jetzt eben gerade gesprochen haben, von denen Sie schwärmen, entsprechen die denn überhaupt noch den Anforderungen einer Zeit, in der wir über Klimawandel, über energetisches Bauen, über Dämmung und Wärmeeffizienz und anderes sprechen? Kann ich das in einem solchen alten Viertel denn überhaupt noch realisieren? Ist das dort realisiert?
Das ist sehr viel besser realisiert als außerhalb der Stadt. In der Stadt haben wir Häuser mit Wänden, also Wand an Wand gebaut. Das heißt, der Wärmeverlust eines Hauses ist sehr viel geringer, als wenn ich ein Haus einfach frei in die Landschaft stelle und vom Wind umspült habe.
Aber das ist doch das Ideal vieler Menschen. Ich wohne außerhalb einer Stadt, arbeite vielleicht in der Stadt, habe mein kleines Häuschen mit dem Grün darum und das ist das Idyll.
Also das kleine Häuschen lassen wir jetzt mal weg. Die wird es auch in Zukunft weitergeben, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist aber, ob das Mietshaus, also ob das 4-, 5-, 6-, 7-geschossige Mietshaus,
das Sie für unverzichtbar
halten. Das halte ich für unverzichtbar. Das ist Stadt, das ist die Dichte, die wir brauchen. Nur wir müssen diese Häuser aneinander bauen, dann sparen wir Energie. Ist ganz klar, wenn ich Häuser Wand an Wand baue, dass ich weniger Energieverlust habe, als wenn ich sie frei in den Raum stelle. Und wenn ich sie Wand an Wand baue, dann kann ich plötzlich auch anfangen, städtische Räume, Straßenräume und Platzräume zu entwickeln. Das heißt, Sie können jedes Thema nehmen, ob Sie den Verkehr nehmen, ob Sie die Energie nehmen. Alle diese Themen, die wir immer alle, ja, wir reden von Smart City und ich weiß nicht, was für all für Dinge. Am Anfang steht die Stadt, am Anfang steht der öffentliche Raum, der Straße und des Platzes. Am Anfang steht die Sozialmischung einer Stadt und die funktionale Mischung einer Stadt. Und dann können wir uns über Energie und über Blindenstreifen und über sonstige Dinge, die wir alle immer wieder neu erfinden, unterhalten.
Das, was Sie beschreiben, setzt für meinen Begriff ein neues Verständnis von Bauen voraus. So wie Sie es beschreiben, können wir nicht mehr alleine davon ausgehen, da wird ein Haus erstellt, ein Mietshaus oder ein Einfamilienhaus oder ein Bürohaus meinetwegen auch. Und dann füllt man irgendwie die Räume, sondern so wie Sie es beschreiben, muss alles aufeinander bezogen sein. Ist es das, was Sie unter dem Begriff Stadtbaukunst verstehen? Sie haben 2008 in Dortmund, wo Sie als Professor an der TU sind, haben Sie das Institut für Stadtbaukunst gegründet. Was ist das genau? Ist das dieses Umfassende?
Genau. Das Deutsche Institut für Stadtbaukunst beschäftigt sich mit all den Themen, die wir momentan hier besprechen. Es geht darum, den städtischen Raum, so wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben, wieder herzustellen. Und wir tun das, indem wir forschen, wir machen Fortbildungsveranstaltungen, wir wollen einen Master Stadtbaukunst aufstellen, also auch die jungen Leute dort weiterbilden. Und zum Schluss werden wir versuchen, im Rahmen von Forschung Stadtquartiere für unsere Zeit so zu bauen, dass all die Kriterien, die wir hier angerissen haben, dort integriert sind.
Das Institut zieht nach Frankfurt. Das ist auch der Grund, warum wir gerade jetzt miteinander sprechen. Sie bleiben aber zum Teil auch noch in Dortmund. Was muss man darunter verstehen?
Also wir ziehen ans Schaumainkai 101. Es ist direkt an der Friedensbrücke auf der Sachsenhäuser Seite mit einem wunderbaren Blick in den Mainraum hinein. Und das ist sozusagen unsere Dependance, die wir hier im Rhein-Main-Gebiet dann haben, sozusagen im Zentrum der Bundesrepublik Deutschland. Wir arbeiten ja deutschlandweit und sind nicht irgendwie festgelegt auf eine Stadt. Die wissenschaftliche Anbindung bleibt in Dortmund. Mein Kollege Wolfgang Sonne hat dort ein eigenes Institut und ist mit mir Institutsleiter des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst.
Versteht sich dieses Institut in erster Linie als eine wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung oder ist der Schwerpunkt stärker auf der praktischen Seite zu sehen? Ich weiß, dass Sie als Berater nicht nur für Frankfurt, sondern auch beispielsweise für die Stadt Münster tätig sind. Ist das die aktivere Seite oder ist es doch die Wissenschaft? Kann man das trennen?
Es ist beides. Wir haben sehr lange überlegt am Anfang, ob wir nur wissenschaftlich arbeiten sollten. Das dauert zu lange und deswegen haben wir uns entschlossen, auch politisch aktiv zu werden. Wir haben jedes Jahr eine große Konferenz mit dem Namen Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, die in den Rheinterrassen in Düsseldorf stattfindet und in der eben viele wichtige der deutschen Planungsdezernenten sich treffen, in der sich Politiker treffen, in der sich Wissenschaftler treffen und so weiter, weil wir den Prozess schneller voranbringen wollen. Das heißt, das, was wissenschaftlich erarbeitet wird, wird dann auf diesen Konferenzen diskutiert. Und um nur ein einziges Wort zu nehmen, die Schönheit. Die gab es vor 20 Jahren nicht mehr im Städtebau. Kein Mensch hat von einer schönen Stadt gesprochen. Und es war eine regelrechte Revolution, als wir von Schönheit begonnen haben zu sprechen.
Und damit meinen Sie nicht Kunst am Bau?
Nicht Kunst am Bau, sondern die Schönheit der Stadt. Und wir haben das Schönheit und Lebensfähigkeit eben, weil zur Schönheit auch eben andere Dinge, die wir eben besprochen haben, dazugehören.
Schönheit, da fällt einem sofort Franz Schubert ein. Ihr nächster Musikwunsch, das Impromptu, Opus 90, Nummer 3, Franz Schubert, gespielt von Alfred Brendel. Thank you. HR2, der Doppelkopf, das war das Enpentu Opus 90 Nummer 3 von Franz Schubert, gespielt von Alfred Brendel. Heute zu Gast im Doppelkopf Christoph Meckler, mein Name ist Heinz Sommer. Wir haben eben über Ihr Institut gesprochen, Stadtbaukunst. Wenn ich richtig orientiert bin, ist es das einzige Institut dieser Art, in der versucht wird, die sozialen, die ökonomischen, die Klimafragen zu bearbeiten, wissenschaftlich zu erforschen, die uns beim Städtebau interessieren sollten, stellt sich für mich natürlich sehr schnell die Frage, wenn wir das so betrachten, wie Sie es hier vorgetragen haben und wie Sie die Bedeutung des Städtebaus, der planerischen Gestaltung einer Stadt, der bewussten Gestaltung jedes einzelnen Elementes in einer Stadt in diesem umfassenden Sinne artikulieren und fordern, reicht dann so ein Institut aus? Was müsste denn nicht noch alles geschehen, damit das Wirklichkeit werden kann, was Sie sich vorstellen im sozialen Miteinander?
Wir brauchen selbstverständlich viel mehr solcher Institutionen, zumindest im Moment. Das kann in 20 Jahren schon gar nicht mehr notwendig sein, weil wir dann verstanden haben, um was es geht. Wir bearbeiten natürlich nicht nur soziale und sonstige Fragen. Dafür gibt es auch andere Institute, jede Menge in Deutschland. Wir bearbeiten die soziale Frage und kombinieren sie mit Architektur, mit Städtebau. Und wenn Sie sich überlegen, dass früher Häuser so gebaut wurden, dass es ein Vorne und ein Hinten gab, also vorne eine repräsentative Fassade und hinten eben eine normale Hoffassade, dann zeigt das sehr viel, sagt es sehr viel darüber aus, was eigentlich städtischer Raum, städtischer öffentlicher Raum bedeutet. Für mich ist der öffentliche Raum, der Straßenraum und der Platzraum der Sozialraum unserer Gesellschaft schlechthin.
Aber ist eine solche Auffassung, vorne eine repräsentative Fassade, hinten eine Hoffassade, ist das nicht die Zementierung einer sozialen Ungleichheit durch den Bau?
Nein, im Gegenteil. Also wenn Sie es so ausdrücken, dann können Sie das so vielleicht auslegen. Es ist allerdings nicht der Fall. Wenn Sie soziale Mischung haben wollen, dann brauchen Sie auf einem Grundstück, möglichst auf einem Grundstück, auf einer Parzelle unterschiedliche Wohnungsgrößen beispielsweise, die sich eben verschiedene Gesellschaftsschichten leisten können. Dann kriegen Sie plötzlich eine soziale Mischung hinein. Das ist das eine, aber was mir wichtig ist, ist der Straßenraum, also das Verständnis dafür, dass die Straßenfassade, ja, gibt ja auch das Straßenfenster, sind ja Begriffe, die es in der deutschen Sprache gibt.
Das Straßenbild.
Das Straßenbild, ja, dass dieses eben für jeden, egal welcher Herkunft er ist, egal wie viel Geld er in seiner Tasche hat, er ist für jeden, anders als die Gated Community beispielsweise, für jeden zugänglich. Und wir würden uns viel Geld sparen in der Sozialpolitik, wenn wir solche städtischen Räume, solche Sozialräume, Plätze und Straßen wieder vernünftig gestalten und planen würden.
Jetzt gehe ich mal mit meiner Frage ein kleines Stückchen weiter über den engeren Raum der Stadt hinaus. Wir erleben heute alle an den verschiedensten Stellen, an ganz prominenten Beispielen, Flughafen in Berlin, wie durch auch Vorschriften, durch Auflagen auch europäischer Natur bestimmte Dinge determiniert werden. Ich frage mich, ist das überhaupt noch händelbar, so wie Sie es beschrieben haben? Müssten da nicht vielmehr noch auch ganz andere Parteien mit an den Tisch, zum Beispiel Hersteller aus der Industrie für Baustoffe, die ja natürlich auch in einem ganz wesentlichen Maß dafür verantwortlich sind, wie sieht so ein Haus aus, wie kann es gestaltet werden? Und wenn Sie heute unter Ausschreibungsrichtlinien etwas machen müssen, dann haben Sie vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeiten, das alles so zu gestalten, wie Sie das gemacht haben oder wie Sie das machen wollen.
Das ist richtig. Wir haben viele schwierige gesetzliche Vorgaben, die uns behindern. Ich nenne nur mal die TA Lärm, eine wunderbare gesetzliche Regelung, die ihnen verbietet, Wohnungsbau mit offenen Balkonen beispielsweise an einem Sportplatz oder einem Spielplatz zu machen, sondern sie müssen das dann schön alles einhausen und die Dezibel müssen stimmen. Das ist völlig absurd. Wer nicht an einem Sportplatz wohnen will, weil es ihm zu laut ist, der wohnt eben dort nicht, er zieht dort nicht ein, da muss der Gesetzgeber eigentlich keine Auflage machen.
Aber ist es nicht eine Folge auch eines sehr starken Hangs in unserer Gesellschaft zur absoluten Individualisierung? Ich will mein kleines Reich für mich haben, da darf mich nichts stören, da darf kein Lärm sein. Ist das, was Sie fordern, nicht doch eine Gesellschaftsform, die insgesamt eine Offenheit entwickeln müsste, die wir so nicht mehr kennen?
Ja, wir sind überreguliert. Es geht gar nicht um das einzelne Häuschen, es geht vielleicht auch um die Individualisierung, aber es gibt auf der anderen Seite eine Überzahl an Regeln, die beim Bauen von Stadt, bei Bauen von Haus eingehalten werden müssen und die einfach gute Dinge verhindern.
Aber Sie selber fordern wiederum gestalterische Regeln, gestalterische Prinzipien. Das ist doch wiederum eine neue Regel. Beißt sich das nicht?
Na, dafür schaffen wir ein paar alte Regeln ab und bringen einfach das ins Bewusstsein zurück, was die Gesellschaft anstatt liebt, was sie braucht. Ich sage mal, denken Sie mal, Charlie Hebdo, diese unglaubliche Demonstration für Demokratie in Paris
nach dem Attentat
hat mitten in der Stadt stattgefunden und nicht irgendwo in den Banlieues außerhalb der Stadt. Das heißt, das ist eine Bühne, die dort genutzt wird. Die städtische Bühne des Platzes, ja, der Straße, der öffentlichen Straße und des Platzes, wird genutzt, um solche Demonstrationen zu organisieren. Wir gehen ja auch am besten auf den Opernplatz oder auf den Römerberg, wenn demonstriert wird oder wenn sie Feste feiern, ja, wo die Menschen zusammenkommen, wo plötzlich eine Sozialmischung schon einfach im öffentlichen Raum dadurch stattfindet, dass sie Feste beispielsweise feiern oder dass sie gegen irgendetwas demonstrieren. Das sind Dinge, die gehören so eng zur Demokratie, dass wir darauf nicht verzichten sollen. Und der städtische Raum ist sozusagen der Raum, der uns die Möglichkeiten gibt, so zu agieren.
Wenn es um den Wiederaufbau einer alten architektonischen Ikone geht, wie zum Beispiel der alten Oper in Frankfurt, wenn es um den Neubau einer architektonischen Ikone geht, wie die Elbphilharmonie in Hamburg, dann finden sich sofort sehr viele Menschen zusammen, die bereit sind, dies zu unterstützen, die Vereine gründen oder Initiativen gründen. Brauchen wir das für die Stadtentwicklung auch, damit auch das Verständnis sich ändert?
Unbedingt. Wir haben für jedes Theater, für jedes Ballett, für die Oper, für die alte Oper, überall gibt es Freundeskreise und es gibt eben keine Freundeskreise für die Stadt. Das braucht es unbedingt und wir werden das auch so einrichten. Wir werden mit unserem Institut ein Kuratorium entwickeln. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat. Wir werden ein Kuratorium haben mit Leuten, die uns unterstützen und wir werden einen Freundeskreis haben, den wir sehr stark ausbauen und wir freuen uns über jeden, der daran mitarbeitet und ich bin sehr sicher, dass wir sehr großen Zulauf haben werden hier in Frankfurt, so wie wir den heute schon in Dortmund haben.
Eine letzte Frage an den Stadtbaukünstler Christoph Meckler. Heißt das, dass die künftige Großstadt aus vielen kleinen Quartieren bestehen wird? Oder heißt es, dass wir uns auch an dieser Stelle komplett in neue Begrifflichkeiten begeben müssen?
Ob die Quartiere klein oder groß sind, spielt dabei eigentlich nicht die Rolle, sondern wir müssen Quartiere schaffen. Und diese Quartiere sollten sich orientieren an dem Leben und der Organisation und der Typologie der europäischen Stadt, so wie wir sie seit langer, langer Zeit kennen und lieben gelernt haben.
die europäische Stadt? Was ist, wenn wir über Europa hinausschauen?
Die europäische Stadt ist der Nukleus des Städtebaus überhaupt. Ja, es gibt keine bessere Form von Zusammenleben als das Zusammenleben, wie wir es aus der europäischen Stadt kennen.
Das als Schlusswort im Doppelkopf von HR2 heute mit Christoph Meckler und Heinz Sommer. Ihr letzter Musikwunsch war ursprünglich auch Klavier. Wir hören aber noch ein bisschen hinein in die Orgelversion Johann Sebastian Bach. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, Bachwerkeverzeichnis 639. Christoph Meckler, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Danke Ihnen.